No sports, no rock, no information for mindless chatter. We're your station.
Du machst mir das auch nicht leicht, hier jetzt anzufangen. Hallo meine werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Stille Post ist back. Back from for good, back from the underground. Wir waren jetzt kurz auf Urlaub.
Unangekündigterweise.
Ja, voll.
Sorry for that.
Betriebsurlaub gemacht. Vielleicht ist mir aufgefallen, der was uns bei Social Media verfolgt hat. Da haben wir ein, zwei Sachen gepostet. Wir waren in Sizilien.
Ja, auf Sizilien.
Genau, ist eine Insel. Voll. Auch ein Freistaat mit eigenem Gesetz. Wusste ich nicht.
Naja, was man so erfährt, gell? Wo man mal weg ist von zu Hause.
Voll. Und wir sind back. Ich bin heiß aufs Podcasten mit dir. Wir waren jetzt einen Monat auf Urlaub. Ich habe nur deine Fresse gesehen, aber ich freue mich trotzdem.
Ja, es funktioniert.
Drauf, oder? Wieder also, hier zu sitzen ja. Mit dir. An diesem furchtbar schönen Mittwochvormittag. Wir haben schon technisches Gebrechen hinter uns.
Ja, es war schon ein anstrengender Tag heute.
Ja, yeah. Ich habe gestern mein MacBook abgedatet und...
Und hab den ist eigentlich nur bergab gegangen.
Infolgedessen erfahren, dass man, wenn alles gut funktioniert als Musik oder wenn man da jetzt öfters mit Audioprogrammen arbeitet, muss man das nicht machen, weil sonst... Hast Probleme mit dem Programm und dann lässt sich das nicht mehr rebooten. Jetzt machen wir das heute mal anders, jetzt machen wir das über GarageBand. Aber ich bin trotzdem guter Dinge,
das wird dass schon
das funktionieren
ja, sehr.
Wird. Aber jedenfalls, wir fangen da an, wo wir aufgehört haben. Wir haben sich versprochen, Johnny Depp vs. Amber Heard, der Verleugnungsprozess des Jahrhunderts, würde ich sagen. Also mein Guilty Pleasure für die letzten 6 Wochen ist zu Ende gegangen. Und wir haben gesagt, wir werden jetzt dann nochmal ein Fazit ziehen. Da bietet sich das Week Talk, der Week Talk bietet sich da gut an. Und Lukas, sag uns mal, wie sind das Ganze ausgegangen?
Ja, also wer sich vielleicht noch erinnern kann, an das letzte Mal, wenn wir über das gesprochen haben, haben wir so kleine Vermutungen dann zum Schluss angestellt, was wohl passieren wird. Ich habe ja eigentlich... Also meine Vermutung stimmte nicht, in mich ist eine Vermutung auch stimmt, denn der Johnny Depp hat im
das
Großen...
Stimmt. Ja? Das können wir jetzt noch einmal festhalten.
Ja, mich hat recht gehabt, die nicht. Das ist ihm wichtig.
Ja, gehen
wir um den Moment kurz.
Das passiert nicht so oft.
Jedenfalls, Johnny Depp hat gewonnen, wenn man in dieser ganzen Situation von einem Sieger und Verlierer ausgehen möchte. Ja, also in dem Fall kann man das schon machen, ja. Also Johnny Depp hat in diesem Fall gewonnen, aber das Urteil der Jury war ja eher so ein bisschen so ein Kompromissurteil. Weil rausgekommen am Ende, jetzt wenn man die ganzen Gesetze des Bundesstaates so mal außer Acht lässt, wo der Gerichtsprozess war, Johnny Depp bekommt 10 Millionen und Amber Heard bekommt 2 Millionen Dollar.
Genau. Also Amber Heard wurde im einen Fall oder Anklagepunkt Recht gegeben.
Genau. Aber so im Großen und Ganzen eigentlich ein Sieg für die Johnny Depp-Seite.
Ja.
Und das war jetzt nicht nur ein Sieg für Johnny Depp, würde ich jetzt sagen, im Gericht, sondern auch außerhalb, so quasi Social Media und so die generelle Einstellung der Leute, war ja schon den ganzen Prozess sehr Johnny Depp gewandelt. Und jetzt, wo er natürlich gewonnen hat, sind die...
Gehen die Wogen hoch.
Genau, gehen die Wogen hoch und Johnny Depp ist gleich einmal mit Jeff Beck auf Tour gegangen.
Die Nachlehnen. Oder der Hangover von dieser ganzen Geschichte. Finde ich, ist für mich die Kirsche im Eisbecher, weil wir werden jetzt eh nochmal ein bisschen drüber reden, weil ich habe, wie gesagt, das war mein Guilty Pleasure. Ich habe wirklich 6 Wochen lang fast jeden zweiten, dritten Tag bei YouTube-Videos geschaut. Ich meine, mir hat es auch immer vorgeschlagen.
Ich weiß, dass du immer geschaut hast. Weißt du, das ist so doof.
Ja, voll. Da kommt man wieder in die Spirale. Aber es war trotzdem interessant, weil es ist halt wirklich von National Television also US Fernsehen übertragen worden. Also die ganzen 10 Stunden, die ganzen Prozesstage. Aber andererseits ist der Hangover auch interessant, weil wir jetzt schon ein paar Kommentare gehabt haben. Im Nachhinein, was mich so fasziniert hat, weil kannst jetzt wirklich sagen, also wenn wir jetzt irgendwie mal so eine pauschale Zusammenfassung machen wollen von den Verhandlungen. Die Amber Heard hat wirklich an manchen Stellen sehr gelogen. Ich glaube, der Johnny Depp, oder machen wir es mal so, beide haben meiner Meinung nach die Menschen oder die Jury in die Irre geführt und gelogen an manchen Stellen. Amber Heard ist genauso wie der Johnny Depp. Johnny Depp hat echt, gerade wenn es um seine Drogengeschichten geht und seine Wortwahl, die sehr schockierend ist und sehr komisch ist, also der, wie der manche, bei manchen SMS, die Amber Heard beschrieben hat, das ist mir nicht mehr wurscht, also das sind die Worte eines Serienmörders, also so ungefähr. Da hat er wirklich auch seine Schwachstellen gehabt und da ist er mal auch nicht so die coole Socke gewesen, sondern da hat er auch zum Stottern angefangen und war nicht so der ruhig überlegte Typ. Bei der Amber Heard hat das offensichtlich überwiegt. Also die Amber Heard hat wirklich da gewisse Lügengeschichten gestrickt und das ist zum Verhängnis geworden. Also
Kartenhaus ist zusammengebrochen.
Also wirklich, also so richtig arg. Also wer das nicht gesehen hat, das Anwaltteam von Johnny Depp hat die Amber Heard vernichtet.
Die haben den Boden gewischt. Also die haben wirklich den Boden gewischt
argen mit ihr. Evidence und sehr vielen Zeugen, die halt quasi alle Amber Hearts Darstellungen widersprochen haben.
Ja. Und du hast ja selber was Gutes angesprochen und das ist zwar einmal diese verschiedenen Lawyer-Teams, die was ja auch sehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Du hast einmal mit die von Johnny Depp, die hat quasi die Amber Heard, wie du sagst, hat wirklich geowned haben und wir mit ihr im Boden gewischt haben. Auf der anderen Seite hast du das Lawyer-Team von der Amber, die halt irgendwie so gefühlt auf der ganzen Linie versagt haben. Also ja. Die sind halt wirklich furchtbar weggekommen. Die sind verarscht worden und werden verarscht und haben halt wirklich Fehler gemacht und haben Evidence nicht gefunden und das und das und so und so. Also die haben wirklich Fehler gemacht im Courtroom und das hat er dann mitbekommen. Und jetzt wird das halt nachher quasi, wir haben uns letztens gestern im Video angeschaut, als ob sie sich ja mitbekommen, eben von so gewissen Talkshow- und Morningshow-Auftritten ihrer Anwältin, die halt auch nur einmal sehr fraglich waren. Schau mal, was sie als Anwältin angeht, aber so generell diese ganze Aufarbeitung dieses Cases, weil wir haben jetzt wieder genau diese Frontenverlagerungen, wo die einen, die halt sagen, okay, gut, schau, es ist so quasi, es muss, solche Anschuldigungen müssen halt auch auf Fakten beruhen, wie alle Anschuldigungen, quasi, und es reicht halt nicht nur quasi eine Anschuldigung. Auf der einen Seite hast du aber auch die Leute, die halt sagen, ja, es ist ein unglaublicher Schritt. Genau, aber die Anwältin, die weiß es halt vermutlich weniger aus Überzeugung, sondern mehr darauf sagt, den eigenen Arsch zu retten. Aber es gibt ja Leute, die halt dann wirklich sagen, ja, das ist ein unglaublicher Schritt zurück für die Frauenrechte und für dieses Hashtag MeToo-Movement. Und ja, es wird schon wieder ausgelegt, wie wir wollen. Quasi die Seiten stricken sich so zurecht, wie sie es brauchen. Und es sind ja ein bisschen lächerliche Auftritte im Großen und Ganzen. Ja, aber es ist natürlich auch geschuldet, dieser ganzen Publicity, die dieser Case auf sich gezogen hat. Dadurch halt auch, weil er halt öffentlich war und hat man sich halt alles anschauen können, alles auf YouTube anschauen können und das ist ja auch im Fernsehen gelaufen in Amerika.
Ja, das meine ich mit dem Hangover. Weil ich habe beim Standard auch dann zwei Artikel gelesen und es war ganz interessant, weil du hast zum einen eine Frau als Autorin gehabt von so einem Kommentar und die war klar, also die hat auch ein klares politisches Programm gehabt, also das war so quasi die Prämisse dahinter, ja, da geht jetzt irgendwas verloren, weil ein reicher Mann kann jetzt quasi mit seiner Macht und seinem Budget quasi seinen Opfern nochmal in den Rücken stoßen. Und das andere Kommentar war also ein bisschen mehr Pro-Depp. Und ich muss halt sagen, wenn man sich die 6 Wochen anschaut, die weibliche Autorin vom Standard-Kommentar, die hat sich den Prozess nicht angeschaut, weil es ist halt auch von der Anwältin gesagt worden, das Erste, was die Amber Heard nach dem Verdict gesagt hat, ist, das ist so ein Major Setback für Frauen. Es tut mir leid, dass ich jetzt quasi als Galionsfigur für den Missbrauchsopfern hier quasi verloren habe. Wenn man jetzt quasi sich das Urteil anschaut und dann sieht, dass die Amber Heard hier wohl ein bisschen gelogen hat und auch wirklich Shenanigan getrieben hat, ich meine, das ist eh schon eine Untermalung, dann muss man sagen, ja, nein, das ist kein Setback für Women. Das, was die Amber Heard gemacht hat, ist für die Idee der emanzipierten Frau ein Problem, wenn man hier quasi jetzt eigentlich der MBH die Schuld in die Schuhe schiebt und einfach sagen musst, okay, schau, die versucht eigentlich einen Mann, gerade durch diese MeToo-Bewegung, gerade sein Leben zu zerstören. Hier sehen wir mal, was da schieflaufen kann. Also das ist ja eher ein Setback für die Frauenbewegung, würde ich sagen.
Ja.
Dass eine Frau diese Idee nutzt, diese Idee eigensinnig ausnutzt.
Ich finde, es geht schon wieder komplett an diesem ganzen Ding vorbei. Also es wird schon wieder nur mit harten Worten um sich geschmissen, gleich ein Setback für alles rundum. Wo man sich das anschaut, es war eine Gerichtsverhandlung, in denen Fakten gegen Fakten, beziehungsweise halt Evidence gegen Evidence gesprochen hat. Ja. Eine normale Gerichtsverhandlung, wo rausgekommen ist, dass bis Sony passiert ist, wie das von der Amber Heard quasi eingebracht worden ist oder ihre Geschichte so nicht gestimmt hat. Und es ist beiden in gewissen Punkten recht gegeben worden und in gewissen Punkten nicht recht gegeben worden.
Ja.
Es gehören zu so einer Situation beide dazu.
Ja.
Aber auf dem, was man halt sagen muss, wieso ist eine Gerichtsverhandlung quasi, eine faire Gerichtsverhandlung, von der man ausgehen muss, jetzt da ohne, dass mir irgendwas anderes weiß, ein Setback.
Das ist doch ein Scherz, oder? Das ist ein billiger Scherz,
ja,
wenn man das
der
so behaupten
möchte. Der Punkt ist, dies, also ich glaube schon, dass es gewisse Frauen und oder gewisse Leute, ich sage nicht immer Frauen, aber dass es gewisse Personen gibt, die das jetzt wirklich so auf den ersten Blick so wahrnehmen. Ich glaube, wenn man sich mehr damit beschäftigt, kommt man dann wackelt dieses Bild schon recht schnell. Aber zum Beispiel jetzt von dieser Anwältin wird es nur aufgebracht, um eindeutig die Aufmerksamkeit von ihr zu nehmen.
Ja.
Weil die sagt das nur,
weil sie einen
Scheiß
gebaut
hat, weil sie einen Haufen Geld bekommen hat, um einen Fall zu verlieren, indem sie echt Scheiße gebaut hat, stellenweise. Und die Amber sagt es, weil, ja, Entschuldigung, aber die Amber eine extreme narzisstische Persönlichkeitsstörung, die so diagnostiziert worden ist und die natürlich jetzt die Opferrolle spielen muss. Wohlgesagt muss, um...
Ja, um die Hälfte von ihrem Gesicht zu bewahren.
Ja, und so beziehungsweise ungefähr. Auch um ihren persönlichen Arsch zu retten, weil die Frau steht halt jetzt da absolut in der Kreide.
Ja.
Die muss Millionen zurückzahlen. Und der Punkt ist das, sie muss halt irgendwie ihr Publicity retten, weil um das geht es ihr, sie ist Schauspielerin. Und ohne Publicity, ohne gute Publicity, wenn du nicht aufgenommen wirst von den Leuten und drehst da keine Filme mehr, und was macht sie dann? Also das ist eine absolut eigennützige Einstellung meiner Meinung nach von der Person. Und damit untergrabt sie nur noch mehr dieses Movement, wo sie angeblich Part davon ist.
Ja, natürlich. Das ist für mich das Fazit von der Geschichte. Das ist
vielleicht ein bisschen hart, aber...
Es klingt hart und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich jetzt da der ganzen Sache nicht hundertprozentig eine Seite einnehmen möchte.
Nein, ist auch, glaube ich, auch
das
nicht
muss man auch dazu
notwendig,
sagen.
Weil der Punkt ist, dass sie haben in einer abusive relationship gelebt, wo einfach jetzt gezeigt wird, dass es in diesen Seiten zwar von beiden, aber es kann von beiden Seiten ausgehen und es geht von beiden Seiten aus, was weiß ich mal. Es war keine einseitige abusive relationship. Also es war nicht so, es war die Amber nur auf den Johnny Depp losgegangen die ganze Zeit. Und es war auch nicht so, es war der Johnny Depp nur die ganze Zeit auf die Amber losgegangen. Weißt du, was ich meine? Sie haben halt quasi Schläge ausgetauscht auf verschiedene Arten und Weisen.
Nicht, ja.
Dass es
ist nicht
wirklich
nur physisch, sondern auch.
Sondern halt verbal und wie man sich halt gegenseitig fertig machen kann in solchen Beziehungen.
Ja, und da ist halt wichtig, dass man dann das irgendwie reguliert oder keine Ahnung, was auch immer, und dass halt eine Partei dann nicht
ja, automatisch quasi
was ausnützt.
Ja, genau, beziehungsweise halt automatisch. Der Punkt ist, es geht ja eigentlich nur darum, dass wenn es zu so einem Prozess kommt, dass halt grundsätzlich auf einer gleichen Ebene begonnen wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, Augenhöhe.
Ja, dass auf Augenhöhe begonnen wird und dann werden ja die Fakten präsentiert und dann wird sie eher herausstellen,
genau,
was
genau
passiert ist wirklich.
Genau.
Und es soll zu diesen Prozessen kommen, es ist wichtig, dass es zu diesen Prozessen kommt, es wird immer noch viel zu viel unter den Teppich kehrt und natürlich hat dieser Case jetzt wieder mal sehr viel Aufmerksamkeit gebracht für dieses Thema, nur es wird schon wieder von den Parteien so ausgenutzt, dass der Punkt eigentlich schon wieder mal verloren geht und es wird eigentlich nur wieder für Publicity-Stunts auf der einen und auf der anderen Seite hergenommen.
Ja, voll.
Das ist schade.
Voll.
Das
glaubst,
ist schade.
Glaubst du, das habe ich mir auch schon stark gefragt, die Tage und die Wochen ist, glaubst du, dass die Jury, die mit an Sicherheit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Internet nachgeforscht hat. Und glaubst du, die war die biased durch diesen immense Solidarität zu Johnny Depp, war die vielleicht dann da auch ein bisschen behaftet? Weil man muss schon sagen, das ganze Internet ist jetzt voll mit den Sachen und alles ist Pro-Depp. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr gesehen, was irgendwie so für Amber Heard stehen würde oder irgendwelche Leute, die dahinter ihr stehen. Ich meine, da findet man auf Twitter sicher mehr. Aber wenn man so die ganzen YouTube-Videos schaut, das ist ja auch gerade das Gefährliche. Das sind immer so kleine Bits.
Ja, die Frage ist natürlich, ich glaube nicht, dass sie sich so engaged haben außerhalb vom Gericht. Also ich glaube schon, dass die währenddessen Twitter verwendet haben in einer Freizeit und halt dann ein, zwei Sachen gesehen haben oder solche Sachen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwelche eine hunderte Kommentare irgendwo gelesen hätten. Also die.
Na.
Aber der Punkt ist das, was man da einfach sagen muss, glaube ich, von so einem objektiven Standpunkt ist, von der menschlichen Seite her, im Sinne von diesem Auftreten und die Leute auf ihrer Seite ziehen, was ja bei so einem Gerichtsverhandlung oder auch gerade bei einer Jury, glaube ich, meiner Meinung nach halt noch wichtiger ist, den Krieg hat der Johnny Depp am ersten Tag gewonnen. Also was ich meine, Johnny Depp ist da mit einer Confidence und mit einer Charmantheit eingegangen und einer Höflichkeit eingegangen, die Amber nie gematcht hat. Also die Amber war halt immer eiskalt und distanziert und so unnahbar und so, weißt du, was ich meine, einfach so ein richtiger, ich habe mich ab und zu erinnert, wie bei diesem Interview, was da gehabt haben, wo das war in Amerika, wo sie den Mark Zuckerberg interviewt haben. Weißt du, sie hat ab und zu hat sie so gewirkt,
als, wo es ausschaut wie ein Roboter.
Ja, genau, ab und zu hat sie so gewirkt, wie wenn sie vorher so zwei Tage lang sie so Programme runtergeladen hat, wie, entschuldigt, also quasi, weißt du, was ich meine, also was ist so, wie fährt man diese Schiene, weißt du, was ich meine, und dann hat sie das so abgearbeitet und es hat einfach so absolut unnatürlich gewirkt. Nicht so wie der Johnny Depp. Ja. Und ich glaube, der hat auch viel gespielt. Weißt du, was ich meine? Aber der Punkt ist, dass diese Seite, glaube ich, hat dann schon der Johnny Depp für die Jury doch. Und das ist dann meiner Meinung nach, glaube ich, schon auch was, wo man jetzt fragen muss, wie sinnvoll ist eine Jury?
Sehr.
Ja, schon. Findest du nicht so eine Entscheidung von einem Richter? Ist das für dich nicht irgendwie...
Also wie letztes Jahr Johnny Depp quasi The Sun...
Ja,
geklagt hat, ich weiß nicht, über der Trail, für den habe ich mich gar nicht interessiert, aber ich weiß, wie da die Verhandlungen waren, aber
ich glaube, das ist schon. Ja.
Da war auch nur ein Richter.
Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied, dass halt diese Privatperson ist, und das andere ist eine riesengroße Zeitung.
Natürlich, klar.
Also, ich glaube, die haben da wieder andere
Mittel. Ich finde das Prinzip.
Und andere Rechte als Zeitung ist wie eine Privatperson.
Ja, aber ich glaube, das Prinzip von 12 also, Angry Men oder sowas. Ja. Also, so mit Laienrichtern. Ich weiß nicht, für mich macht das schon Sinn.
Ja,
ich meine, das hat es auch schon immer gegeben.
Ja, aber die Amis.
In der Antike auch schon.
Ja, also der Punkt ist, also es ist jetzt nicht so, als würde das jetzt dieses System jetzt irgendwie da verfluchen oder so. Aber ich glaube eben nur, dass dann so Leute einen Gerichtsprozess haben, wie der Johnny Depp, dass die auf die Art und Weise, wie sie auftreten, Laien mehr beeinflussen können wie Richter, würde ich sagen.
Und wann glaubst du, werden wir Johnny Depp das nächste Mal wieder in einer Filmrolle sehen? Ich glaube bald.
Ja, ich glaube auch.
Amber Heard wahrscheinlich nie mehr wieder.
Amber Heard, ja, wird schwer.
Ja.
Wird jetzt sich kein OnlyFans-Account machen. Erster Subscriber ist Elon Musk. Der Motherfucker. Yeah, it's the trial that keeps on giving, würde ich einmal behaupten. Aber jetzt ist er dann Gott sei Dank doch vorbei. Und es wird noch spannend. Also es wird nicht so bald aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden und es wird immer wieder aufgebracht werden. Ich bin gespannt, wenn man dann so ein paar Jahre auf das zurückblickt, ob das wirklich irgendwas war. Also quasi wirklich irgend so ein Präzedenzfall worden ist oder irgendwie so ein Auslöser für eine gewisse, weißt du was ich meine? Ich bin gespannt, ob das einfach im...
Man wird
so versickern schon, wird, im Sand versickern
man,
wird.
Es hat ja auch, wenn der Grund hinter der Verhandlung ist ein anderer, aber es hat die gleiche mediale Präsenz gehabt wie der OJ-Fall und solche Sachen, also wie OJ Simpsons in den 90ern. Ich meine, es waren schon auch wieder andere Sachen, weil du hast es eh letztes Mal angesprochen, das mit dem Frau-Mann und Schwarz-Weiß und gesellschaftliche Konnotationen, die solche Verhandlungen immer haben, also dessen, was man sich halt immer dazu denkt. Aber ich glaube schon, also wie gesagt, die Hälfte davon ist ja jetzt eh schon ein Meme.
Ja, das stimmt auch wieder.
Es wird irgendwann einmal eine riesen Montage rauskommen, die was alle 6 Wochen sehr komprimiert erzählen wird. Auf das freue ich mich auch schon. Aber wie gesagt, dass die allein schon die mediale Aufzeichnung von dem Ganzen und wie das halt quasi vonstatten gegangen ist mit den ganzen Kameras und den ganzen Newsberichten und das hat einfach wirklich die ganze Welt, es war einfach jeder froh, keiner will sich mehr mit Corona und Ukraine auseinandersetzen. Es war einmal gut. Das war einmal eine große Seifenoper. Es war Inside Hollywood. Das ist so, weiß nicht, gibt es eh so eine Serie in Amerika oder Inside Hollywood, wo man ein bisschen so. Das war die beste Yellow Print Folge aller Zeiten. Also was da kann sich die Sun eine Scheibe abschneiden.
Ja, vielleicht, ja.
Aber ja, voll. Und ich glaube schon, dass es noch länger
behind the laughter
als Thema behandelt wird. Die Frage ist, ob es wirklich irgendwann einmal Diskurs ist, der was nicht so emotional ist und nicht so affektbeladen ist, sondern dass man wirklich, wer sagt, klar hergeht und sagt, schau, was eigentlich da jetzt gelungen ist. Wir haben jetzt zwei prominente Menschen des öffentlichen Lebens, die was in einer Beziehung waren, Mann und Frau, haben sich gegenseitig verklagt. Wir haben diese ganze MeToo-Bewegung in Hollywood hinter uns, was der das ist ja alles da dabei. Das macht, hat einen großen Einfluss auf die ganze Sache gehabt und wir haben es trotzdem geschafft. Oder die Amerikaner, das US-System hat es geschafft, dass du hergehst und sagst, okay, schauen wir uns das an, schauen wir uns die Fakten an, hören wir uns Zeugen an und dann lass uns entscheiden. Und die Fakten und Zeugen haben klar für Johnny Depp gesprochen und ihm wurde auch zugesprochen. Und ob man, was der, das soll jetzt kein politisches Statement sein, sondern das ist einfach Fakt. Und das müssen wir so hinnehmen.
Sollen wir mal ein bisschen wieder drüber gesprochen? Mal schauen, ob wir nochmal drüber reden werden. Mal schauen, wer vielleicht von irgendwas kommt. Vielleicht gibt es ja einen zweiten. Das ist eine Berufung, oder? Wer weiß, vielleicht?
Ja.
Mal schauen. Maybe.
Season 2.
Season 2, Part 1.
Ja, vielleicht gibt es mal einen Film und der Nicolas Cage spielt Johnny Depp. Oder die Amber Heard. Beide. Das ist toll. I tell me where my easy rider's gone. Tell me where my easy rider's gone. My easy women always in the zone. The easy rider died on the road.
Na gut, ich glaube, es wird Zeit, dass wir den ganzen Johnny Depp und Amber Heard Case mal ad acta legen und uns ein bisschen mit dem Hauptthema jetzt einmal auseinandersetzen von der Serie, von der Folge. Und zwar, heute reden wir über ein Thema, das liegt dem Michel und mir am Herzen. Und ein Thema, das immer wieder mal aufkommt, über das wir immer öfter sprechen. Und zwar geht es heute um den Blues und vor allem um die Assoziierung von Blues und Rockmusik und Metalmusik im 20. Jahrhundert mit dem Teufel, mit Satanismus und wo das Ganze so ein bisschen herkommt, wo so ein bisschen diese mythologischen Wurzeln von dem Ganzen sind. Und wie sie sich einfach jetzt über im Laufe des 20. Jahrhunderts und jetzt auch im 21. Jahrhundert verändert hat. Genau, über das werden wir heute so ein bisschen sprechen, so ein paar Eckdaten außerpicken und einfach so ein bisschen uns vielleicht so, ja, so ein bisschen unsere persönlichen Geschichten und Erfahrungen vielleicht auch ein bisschen einfließen lassen. Ja, würde mal sagen, es macht am meisten Sinn, wenn wir so ein bisschen mit diesem modernen Mythos anfangen, diese wirkliche Assoziierung mit dem Teufel und mit der Bluesmusik. Da gibt es einen ganz großen Namen, der über all diesem steht und das ist der Robert Johnson. Und für alle Leute, die jetzt der Robert Johnson, die jetzt nicht mehr unbedingt mit dem Mississippi Delta Blues aufgewachsen sind, so wie der Michi und ich, denen sagt jetzt vielleicht der Name Robert Johnson nichts, aber der Robert Johnson ist eben ein Bluesmusiker oder war ein Bluesmusiker aus den 20er und 30er Jahren, eben aus dem Mississippi Delta, hat Delta Blues gespielt und ist sozusagen die oder eine der Blues-Legenden schlechthin. Er hat eben diesen Mythos sehr bekannt gemacht, dass er eben an einer Kreuzung, an einer Straßenkreuzung, seine Seele den Teufel verkauft hat, um eben dadurch besser Gitarre spielen zu lernen.
Aber kannst du den Leuten mal sagen, was genau da passiert ist auf der Crossroads? So wie es halt quasi auch im Song Crossroad Blues thematisiert wird.
Ja, wir könnten da jetzt noch ins Detail gehen und diese Geschichte ganz genau erzählen. Wir haben da was gefunden beim National Blues Museum und das fasst das Ganze eigentlich sehr gut zusammen.
Der Robert Johnson war ja nicht der Erste, dem man dieses Ding angehängt hat, dass er seine Seele verkauft hat fürs Gitarrenspielen, sondern es war auch da gab es auch einen Tommy Johnson. Der kommt auch in dem Coen Brothers Film vor, Oh Brother, Reato. Ja, es war auch ein Bluesmusiker, der hat das eher von sich behauptet als Publicity Stunt. Und das Zitat, das, was uns der Lukas vorlesen wird, das hat ein Verwandter von Tommy Johnson, hat deshalb behauptet, dass ein Tommy Johnson dies widerfahren ist.
You go to where a road crosses that way, where a crossroad is. Get there. Be sure to get there just a little for 12 that night so you'll know you'll be there. You have your guitar and be playing a piece there by yourself. A big black man will walk up there and take your guitar and he'll tune it. And then he'll play a piece and hand it back to you. That's the way I learned to play anything I want. Genau, das ist eben das, was da quasi so ein bisschen dahinter steckt. Und zwar ist es sozusagen seine Seele, den Teufel, verkaufen, beziehungsweise seine Seele, das ist jetzt mehr so ein bisschen, es ist halt einfach quasi ein Trade mit dem Teufel, um quasi dieses musikalische Talent zu bekommen. Und das war immer so ein bisschen diese Robert Johnson-Geschichte, quasi der Robert Johnson war Bluesmusiker und wollte eben in diesen ganzen Bars mit den ganzen berühmten Musikern seiner Zeit eben auch spielen, hat es versucht und ist richtig eingefahren. Und war dann einmal für eine Zeit weg und ist zurückgekommen und war einfach dann die nächsten 3 Jahre der ärgste Dude überhaupt. Hat alle quasi vernichtet und ist dann mit 27 gestorben.
Ja, angeblich, aber wie ist er gestorben?
Ja, wie er gestorben ist, ja angeblich, oder ob das stimmt, keine Ahnung, aber vergiftet worden von einem eifersüchtigen Lover sozusagen, weil er die...
Nein, eifersüchtigen Ehemann, dessen Frau er bestiegen hat.
Alle Wörter liegen da vor und du benutzt bestiegen. Aber ist okay, ja, es passt. Genau, und von denen ist er vergiftet worden und Robert Johnson ist auch, nebenbei gesagt, ein Mitglied des 27 Clubs.
Ja, das ist interessant. Habe ich nicht gewusst.
Nein, weiß ich jetzt auf die Schnelle auch nicht, aber ja. Ist mit 27 eben gestorben, hat wie viel, 30 Songs oder sowas ungefähr aufgenommen.
Ich glaube so 29.
Ich habe 29 Songs aufgenommen, sozusagen. Also nicht, sein Repertoire ist nicht groß.
Nein.
Seine Diskografie, aber...
Wie du sagst, er hat 3 Jahre gewirkt.
Ja, in dieser Devil-Music-Phase. Und ist aber zu dieser unglaublichen Legende geworden, nicht nur wegen seiner mysteriösen Geschichte, sondern eben auch, dass seine Recordings eben sozusagen dann in den 60er Jahren wiederentdeckt wurden. Von weißen Vorstadt-Kids in England, die daraus das gemacht haben, was wir heute als Bluesrock kennen.
Ja, es ist ja auch interessant. Die Leute sagen ja heutzutage, dass der Eric Clapton ja auch ein ziemlicher Rassist ist. Ich weiß nicht, ob das wer mitbekommen hat, aber es hat in den letzten Jahren ein paar Artikel gegeben und er ist auch nicht so der Corona-Maßnahmen-Freund.
Ja, der Eric.
Aber es ist witzig, dass da so ein weißer, konservativer Engländer, sagen wir mal, da jetzt quasi diesen Blues ausgrabt und das da ein volles Revival startet eigentlich.
Ja, es ist lustig.
Aber
es
da, ist lustig. Da stehen wir jetzt eh wieder.
Das ist ein netter Übergang, ja genau. Da springen wir jetzt ungefähr so 30 Jahre in die Zukunft, ungefähr, von 1938, so 68, gut, Cream ist ein bisschen früher, so Mitte 60, wo eben der vorher genannte Eric Clapton mit seinem Trio Cream sozusagen den Bluesrock wieder
aktiviert, oder den Bluesrock reaktiviert.
Ja, genau, eigentlich, ja. Und diesen Dirty Bluesrock etabliert als Sound und auch zurückgeht zu den Wurzeln, nämlich, die haben auch einen berühmten Song, nämlich, das ist ein Cover von Crossroads vom Robert Johnson, wo eben genau das thematisiert wird, dieser berühmte March zum Crossroads, zur Kreuzung und dieser Deal mit dem Devil. Ja, der junge Eric Clapton hat das gehört, war fasziniert davon, denn er hätte nämlich viele Songs covern können, aber er hat sich bewusst für Crossroads entschieden. Das heißt, auch dieser junge Clapton war auch fasziniert von dieser Geschichte, seine Seele den Teufel zu verkaufen. Und Eric Clapton ist vermutlich, und vielen Augen ist das, der beste Blues- und Elektrik-Gitarrist aller Zeiten.
In vielen Augen.
Ja, in den Augen vieler Leute. Oder ich glaube, das ist ein, kann man viele Punkte machen, die dem zustimmen?
Ja, nein, aber nicht in meinen Augen. Ich würde so Augen. Jimi Hendrix sagen.
Ja, wirklich?
Ja, Jimi Hendrix ist eher schon, wenn wir gerade über Robert Johnson sprechen, wenn wer seine Seele verkauft hat für virtuoses Gitarrenspielen, dann war das wahrscheinlich der Jimi Hendrix.
Ja, das passt ja gut, weil der Jimi Hendrix ist für mich eh so ein bisschen, der nachher so diese Fackel weitergetragen hat, nachher für kurze Zeit, bis er eben der nächste Dude war im 27 Club. Wenn wir jetzt über die Musik jetzt an sich gesprochen haben, müssen wir ein bisschen so, jetzt mal ein bisschen ansprechen, was so generell in der Gesellschaft passiert ist zu der Zeit. Und zwar haben wir natürlich jetzt in den 60er Jahren, wie wir eh alle wissen, 60s Revival und was halt alle mit dem mitgegangen ist. Und ein Name, der da wirklich wieder bekannt geworden ist, ist nämlich, wie der Michi schon gesagt hat, Aleister Crowley. Jeder, der was einmal einen richtig fertigen Read haben will, kann sich mal die Wikipedia-Seite von Aleister Crowley durchlesen, weil die in seiner Lebensgeschichte liest sie wie Sonntagnachmittag Hollywood-Film aus den 50er. Aber es ist wirklich passiert.
Was für Sonntagsnachmittag-Filme schaust du an?
Diese Hitchcock-Sachen. Nein, aber es ist echt ein verrücktes Leben. Jedenfalls, warum ich den Namen erwähne? Der ist nämlich in den 60er Jahren beliebt worden für seine Schriften, die sehr sexuell ausschweifig waren. Er war Vertreter von gleichgeschlechtlicher Liebe und bla 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 bla. Das hört jetzt alles nett an, nur mit dem Hintergrund quasi seiner dunkelschwarzen Rituale und seiner selbst, also seiner Weltvorstellung, in dem er sich selbst als den Antichrist gesehen hat und The Beast Six, die Six. Und einfach quasi wirklich in mehreren Geheimbünden war, selbst Geheimbünde gegründet hat und Magier war, Hexenmagier. Also wirklich quasi in diesen Kreisen. Geht's einmal zum Talier und kauft sich ein Tarotkartenspiel, das ist die Aleister Crowley Edition. Quasi die klassischen Tarotkarten sind vom Aleister Crowley populär gemacht worden, auch wieder.
Er war auch ein Befürworter von Analsex.
Ja genau, Analsex war so sein Ding. Also das hat er so viel durchgezogen. Genau, der hat sehr viel geschrieben, da reden wir jetzt von den im frühen 20. Jahrhundert. In den 10er und 20er Jahren. Quasi war relative Bekanntheit gehabt. Zu der Zeit ist dann abgefallen und ist dann in den 60er Jahren wieder bekannt worden, eben durch, großteils eben durch eben seine sexuell freizügigen Geschriften. Aber halt auch, weil ein gewisses Interesse da war an diesem mysteriösen, an diesem Ritualen, an diesem schwarzmagischen Ritualen. Und Aleister Crowley, ein furchtbarer Typ. Also der hat dieses Book of Laws geschrieben von seiner Weltvorstellung und wie man leben soll und das ist halt einfach nur, ja, furchtbar. Aber die Leute waren begeistert davon und von Leuten quer durch die Bank. Also der hat wirklich eingeschlagen wie eine Granate.
Ja, die Menschen waren begeistert von Extremen.
Ja, genau.
In den 60ern.
Natürlich muss man jetzt immer denken, wir reden immer noch von Amerika. Und wenn die eine Seite groß ist, ist die andere Seite umso größer gefühlt. Und die Leute sind auf die Barrikaden gegangen. Also wie der Michi gesagt hat, Satanic Panic all over the place.
Ist das Keyword, ja.
Ja, es wurde alles mit, also alles, was böse ist, alles, was neu ist quasi und alles, was nicht verstanden ist, war böse, war satanistisch. That's the devil's music. Genau, es haben sich diese Fronten gebildet und diese ausschweifenden Auftritte und Exzesse dieser Stars, dieser Musiker haben natürlich das Ganze nochmal angefacht und angefeuert und die Leute haben sich dann auch angefangen, damit zu spielen. Wenn wir dann ein bisschen weiterschauen, wenn wir dann Richtung
Black Sabbath gehen. Die ersten haben angefangen, ja. Also die Vorformen von Marilyn Manson.
Ja, genau, ja. Wenn wir dann Richtung Black Sabbath gehen, Bands, die wir natürlich diese Assoziierung nie zugegeben haben, die immer gesagt haben, na, uns geht's nicht darum, aber halt sich halt auch damit gespielt haben und gewusst haben, quasi diese Kontroverse, auf der reiten sie. Und das hat sich eben so durchgezogen. Und ich glaube, die nächste große Band, die verbunden wird mit Satanismus und Rock, ist halt Led Zeppelin, oder? Also das ist doch die Verbindung zwischen Satanismus und Rock'n'Roll ist doch Led Zeppelin, oder? Hail Satan.
Irgendwer mal auf die Idee gekommen ist, ich könnte ja Stairway to Heaven rückwärts abspielen. Und dann hat er halt die Secret Message gefunden, die keiner finden sollte. Also das kann man sich mal anhören, wir können solche Sachen ja leider nicht abspielen. Aber auf YouTube findet man es sicher, also wenn man Stairway to Heaven rückwärts abspielt, da kommen solche Laute raus, die man als Hail Satan deuten könnte, wenn man das halt sucht. Vor allem, das ist halt wahrscheinlich immer das Ding. Ja,
wenn man es hören will, hört man es auch.
Aber ich habe immer glaubt, aber wenn man da jetzt wirklich tiefer in die Materie geht, findet man viele andere Sachen. Aber ich habe immer geglaubt, dass halt gerade dieses Ding, drehen wir die Songs um und finden wir die Secret Messages von Led Zeppelin, dass das so der Anfang war mit dieser Assoziation, dass der Teufel hinterm Rock'n'Roll steht. Also nicht wirklich, das wissen wir eh, aber das war irgendwie so ein Sinnbild für mich immer. Ich habe bei der Vorbereitung auch schon ein bisschen darüber gesprochen, da sind wir auch nicht auf den grünen Zweig gekommen, weil ich finde, wenn wir jetzt gerade über den Satanismus reden, ab den 60er Jahren, da gibt es die Satanic Panic, also es gibt die Golden Church, hat sich da in San Francisco gegründet und die Leute in Amerika, wie du sagst, haben ja wirklich gesellschaftlich das debattiert und es kommt auch viel in Popkultur vor. Da haben wir halt einfach so diese zwei Seiten, weil du hast einerseits dieses freiheitliche Denken, das, was sich gerade um Sexualität dreht. Und andererseits hast du die arge Symbolik, also das haben wir jetzt beides aufgebracht beim Aleister Crowley Show mit Tarotkarten und mit seinem Lebensstil. Und der Lukas hat, du hast gesagt, du hast, für dich ist ja diese Idee von Sex ein wesentlicher Faktor, warum das quasi so viel Druck auf die 60er ausgeübt hat oder die 60er so verändert hat in der Hinsicht.
Ja, es ist natürlich auf der einen Seite diese Sexualität, die was eben quasi da aufgebrochen ist, von dem die Leute halt wirklich Angst gehabt haben, die konservativen Leute. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist halt auch, gerade wenn man sich das anschaut, die Auftritte zu der Zeit. Du hast Leute wie Jim Morris, Leute wie die Janis Joplin, die sind Leute, Joe Cocker, die sind Leute, die sind auftreten mit unglaublicher Leidenschaft. Also die sind explodiert auf der Bühne, die sind am Boden gelegen und haben geschrien und haben sich immer dumm gewulzt. Es hat sich fast ausgeschaut wie so ein, wie so ein teufelsbesessene Menschen stellenweise. Ich weiß nicht, wenn das einfach nur gesehen worden ist. Und ich glaube, viele Leute haben sich eben da in einem Lebensstil einfach bedroht gesehen. So quasi, okay, das ist jetzt das neue Ding, das ist jetzt das neue Amerika oder was quasi. Da sehe ich mich nicht aus. Jetzt schmusen die Leute auf der Straße und Männer küssen Männer und Frauen küssen Frauen. Was soll denn das quasi? So wollte Gott das nicht quasi. So steht das nicht in der Bibel. Und wenn was irgendwas nicht in der Bibel steht, ist dann automatisch klar, es war ja das Werk von Satan. So in mein Verständnis von diesen Leuten, was du immer.
Ja, definitiv. Ich sehe dahinter halt immer diese komplett arge Symbolik. Klar, du hast einen Lebensstil, aber ich habe immer so die Auffassung, dass halt eher die Bilder und die Symbole das sind, was den Menschen quasi so entzürnt und vom Sockel stoßt und dass er so ein bisschen unsicher wird bei solchen Sachen. Man sieht halt quasi, meiner Meinung nach, klar diese Entwicklung von, okay, Satanismus ist eher so das Aufbrechen von konservativen katholischen Denken zu ich hänge kreuzverkehrt auf und ich bete mit verschiedenen Worten Satan an.
Nein, ich finde, das kann man irgendwie, heute ist das irgendwie, mittlerweile ist das Geschäft mit dem Teufel genauso ein Geschäft. Meiner Meinung nach.
Ja.
Also das Geschäft mit dem Teufel ist wieder so ein Geschäft wie früher. Das verkauft sich einfach jetzt, oder glaube ich, wieder gut. Und diese ganze, sage ich mal, was damals schockierend war in diesem Aufbrechen von sexuellen Normen, ist ihm damals aufgebrochen worden. Und ich glaube, dass heutzutage Satanismus weniger mit irgendwelchen Riten und irgendwelchen Ausschweifungen und Orgien und in diesen Richtungen assoziiert wird. Ich glaube, heute denkt man bei dem eher mehr an, ja, keine Ahnung, irgendeine Death Metal Band aus Skandinavien oder sowas quasi.
Ja, es ist eine Marke geworden.
Ja, genau.
Auch
ja.
Ein bisschen,
oder an Bands oder? Wie Ghost, die sich halt noch extremer damit spülen, quasi wie die quasi das ganze Image der Band aufbauen um das. Also ich glaube, da hat sich schon sehr viel geändert und heutzutage schockierst du damit auch, glaube ich, nicht mehr wirklich wen. Sicher aus deinen Extremen, die was immer dagegen wären, aber das ist eh was quasi auch haben willst, wenn du was machst. Aber du kriegst nicht diese Ablehnung und auch nicht diese mediale Ablehnung, wie du es früher gekriegt hast. Also gibt es heutzutage irgendwelche Christen vor der Stadthalle protestieren, wenn Ghost da spielt. Und jeden, der was Ghost kein Begriff ist, schaut mal kurz auf Spotify, das ist quasi so Heavy Metal, Metal Band quasi mit satanistisch oder Satan angehauchten Texten inspiriert. Und mit angehaucht meine ich, die singen halt nur über das. So wie die Beards, nur über Satan die ganze Zeit. Wer die Beards nicht kennt, das ist so eine Tenacious D-eske Band aus Australien, die nur über Beards singt. Also jeder Song ist Beard-related.
Ja, und sie tragen alle Bärte.
Was auch wichtig ist.
Aber was mir gerade auffällt, in unserem Gespräch ist, wenn man jetzt von Robert Johnson zu den Rockzeit geht, bis zum modernen Metal, die ja wirklich Satan glorifizieren in ihren Songs, wie du sagst. Ist interessant. Auch, ja. Ja, wie gesagt, das nimmt ja keiner ernst mehr heutzutage. Das ist halt die Sache. Also schau dir an, wie sich jetzt quasi unser Bild vom Teufel und vom Satanismus jetzt verändert hat im Gespräch. Und ich glaube, das ist, kann man auch jetzt auf der Makroebene sagen, dass das halt für die ganze Gesellschaft gilt.
Ja, also ich glaube, so diese große Masse, die halt früher da war, die ist halt nicht mehr da. Die, was jetzt quasi dem so gegenübersteht und sich halt wirklich auch damit beschäftigt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt passiert. Ich meine, es ist wie alles, ist halt immer alles extremer geworden. Also du hast ja damals mit den 70er Jahren der Band wie Kiss schockiert. Und heutzutage quasi brauchst du einen Typen, der was in eine komplette Priesterkutte, quasi so eine satanistische oder Satans-Version von einem Papstgewand kleidet, mit einem komplett angemalten Gesicht, einem umtraten Kreuz am Kopf und halt dann Songs schreibt direkt über Satan, damit irgendwo der Hoh dann auch gerade. Wie man so schön sagt, bei unserem Land. Und damals war halt Kiss das Ärgste, was du jemals da hast und ja. Aber so verändert sich das Bild und ich glaube, es ist eh spannend, wo man so, man kann sicher, eben der Punkt ist eh das, wo man jetzt hergeht und sagt, okay gut, wir haben jetzt einen Robert Johnson gehabt, ja. Dann haben wir in den 60er eben so Leute gehabt wie Jimi Hendrix. Und Leute, die was halt dann für das gestanden sind. Dann gleich einmal nachher, Anfang 70er waren halt dann die Bands wie Kiss und Led Zeppelin, die was ja quasi für das gestanden sind. Dann gehst du eh schon über, dann haben wir die 80er Jahre und die 80er Jahre sind eh da. Dieser erste Trash-Metal, da haben wir dann so Bands wie Metallica und den ganzen Scheiß, die was einfach diese härtere Musik wieder gefahren sind. Vorher schon inspiriert dann von Black Sabbath. Und dann in die 90er ist dann eh dieser Underground-Metal rausgekommen, da ist dann eh der Real-Shit rausgekommen, da hast dann die Leute gehabt, die was komplett durchgezogen haben. Und in dieser Zeit ist halt immer mehr und mehr quasi mit dem gespielt worden. Und es ist immer extremer und extremer geworden, weil du hast halt immer mehr und mehr und extremen Scheiß machen müssen, um was halt zum Tor, was quasi halt auch oft hergenommen wird, diese Art von Musik, gerade weil wir vorher in Marilyn Manson auch geredet haben, ist Shock Value. Marilyn Manson lebt von diesen drei Alben, was er am Anfang gemacht hat, wo sich jeder gedacht hat, das ist das Schlimmste, was der Menschheit je passieren können hat. Von dem lebt der Marilyn Manson heute noch. Weil war denn der das letzte Mal ein erfolgreiches Liedl rausgebracht? Also ich weiß ja, die verfolge Marilyn Manson, aber der Typ schaut furchtbar aus zur Zeit.
In New York this morning, just about 9:30. At New York this morning, just about 9:30. Thought of my morning album, couldn't hardly keep from crying. Avalon, my hometown.
Jetzt haben wir immer wieder den Begriff Satanic Panic ja verwendet. Und ich glaube, es ist jedem auch bewusst, was wir damit meinen. Und dass so Extremphasen, so extreme Angstphasen vom Teufel immer wieder in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, das wissen wir auch. Die lassen sich ziemlich gut zurückverfolgen. Und spannenderweise hat es ja auch eine ganz große Satanic Panic gegeben, die quasi, abgesehen von der Musik, gekommen ist, in den 80er Jahren und sie eben durchgezogen hat, quasi bis in den 90er Jahren dann gegipfelt hat. Und die hat sich befasst mit diesen ganzen Fantasy Games. Ich weiß nicht, ob dir das so ein Begriff ist. Oder ob du von dem so viel gehört hast schon.
Nein, tatsächlich nicht.
Aber es hat eben angefangen mit einem netten kleinen Spiel, das was heute, glaube ich, jeden ein Begriff ist, ob er schon mitspielt oder nicht. Und zwar Dungeons and Dragons. Mhm. Bei Dungeons and Dragons, es ist ja eigentlich ein Rollenspiel. Also, es ist eigentlich ein Rollenspiel, es ist das Rollenspiel. Und da geht es ja darum, einen eigenen Charakter zu schaffen und richtig in dieser Welt sozusagen zu versinken. Und die Welt ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, so keltisch, paganistisch angehaucht von dieser Mythologie. Ja, sehr nordisch inspiriert, quasi halt Herr der Ringe zum Spielen. Wie alles, nachdem Herr der Ringe rausgekommen ist, wenn es um dieses Fantasy-Genre geht. Und mit dem waren die Leute überhaupt nicht einverstanden. Ja, auch quasi verdirbt es den, sozusagen, den Geist der Kinder und des Lernens keine christlichen Werte und dies und dies und dies und bla bla bla. Und das hat sich halt dann durchgezogen und witzigerweise hat es gegipfelt in den 90er Jahren und da gibt es super lustige YouTube-Videos, was ihr euch anschauen könnt. Und hat man in was gegipfelt hat in den 90er Jahren? Was war das Produkt, was sozusagen das nochmal zum Überschweifen gebracht hat, so zum Überlaufen gebracht hat, hat er mal in den 90er. So Spiel, also Videospiel und Pokémon. Spielereihe. Genau. Pokémon.
Das ist richtig.
Pokémon, ja. Nice. Pokémon, das kennen wir in den 90er Jahren. Und es hat richtige, es hat Fernsehprogramme gegeben. Fernsehprogramme, große Fernsehprogramme und so richtig kleine Local News Station haben quasi so Satanismus-Experten eingeladen und probiert zu erklären, warum Pokémon das Schlimmste ist, was jemals passieren können hat. Und es sind Beispiele gekommen wie, ist Pokémon Simsala. Also ich bin ein großer Pokémon-Fan. So Abracadabra Simsala, diese Evolutionsreihe. Quasi eben so ein mystischer Zauberer ist quasi, der hat das alles mit diesem Löffel, was diesen Löffel hat, was dann verbiegt quasi, wo dann der Uri Geller hergegangen ist und Pokémon verklagen wollte.
Echt?
Das ist ja, auch das ist wirklich passiert. Und der hat es nicht geschafft. Oh Gott. Aber jedenfalls ist ja, Pokémon ist eben auch quasi genau das. Pokémon und auch ein Spiel, was mich auch fasziniert, was ich auch gerne spiele in der Freizeit. Magic, The Gathering, was auch aufgegeben ist zu der Zeit, was eben auch quasi Dungeons and Dragons inspiriert war. Und eben auch gewisse Satanisten, mit denen man ein bisschen gespielt hat. Da gibt es zum Beispiel auch berühmte Karten, die ist rausgekommen mit einem Pentagramm im Hintergrund. Die
eine Magic.
Bei Magic, ja. Okay. So ein Kartenspiel, da haben so Bilder oben und da ist im Hintergrund, wo dieser Karten relativ gut zum Sehen, ziemlich groß, ist ein Pentagramm. Das ist nur in der ersten Edition draußen, bei der zweiten haben sie das Pentagramm auslöschen müssen.
Okay.
Da sind die Leute die Barrikaden gestiegen und gesagt, hey, keine Pentagramme mehr.
Aber das muss ich jetzt irgendwie noch ein bisschen verarbeiten, weil wir haben ja vorher schon über Symbolik gesprochen. Ich meine, bei Dungeons und Dragons und bei Magic, wie du sagst, das ist ja wirklich so Fantasy, wie man es sich vorstellt, so dunkle Wälder und dunkle Magier. Da kann ich das verstehen, aber bei Pokémon ist doch so eine bunte japanische Spielserie, oder?
Ja, aber wenn man sich Pokémon genauer anschaut.
So, oder das ist halt mein erster Eindruck.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Pokémon-Spiele anschaust, die ersten Pokémon-Spiele, du weißt bei uns rausgekommen sind, die ersten Editionen für den Gameboy, die sind ja schon mit sehr viel Kontroversität da behaftet gewesen. Grundsätzlich, da hat es nämlich diesen Anfall gegeben, da gibt es eine Stadt im Spiel, die heißt Lavandia, und so ganz eine creepy Stadt. Und der Punkt ist das, da geht es darum, dass du den Pokémon-Turm befreist, der was quasi verflucht ist und sozusagen Ding, also wie sagt man so, haunted, also er ist haunted von dem Geist von einem toten Pokémon, den was du befreien musst, und der ganze Turm ist eigentlich nur ein Friedhof. Und die Musik ist richtig creepy. Es spielt sich eben mit gewissen Themen, die den Leuten halt nicht geheuer waren. Und der Punkt ist halt, es fällt ja auch wieder in diese Kategorie, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht, das übernimmt die Geister unserer Kinder im Sturm, das kommt aus Japan quasi und spielt sich schon eben mit gewissen Symboliken und hat einfach eine gewisse...
Was der Bauer nicht kennt, das schmeckt ihm nicht.
Ja genau, und hat einfach eine gewisse Skandale halt auch gehabt, Pokémon.
Okay, das muss ich nicht. Und das ist aber der Gipfel dieser Satanic Panic Welle.
Ja, voll. Also ihr müsst euch echt anschauen, gibt super lustige Videos auf YouTube, wie das die Leute erklären, zu probieren, warum und was da genau dahinter steckt und dies und dies und so und so. Es gibt eine schöne Liste von so ein paar Skandalen in den ersten Pokémon-Spielen, die was eigentlich wirklich strange sind. Da wo man sich ja schon ein bisschen Gedanken machen müsste.
Aber es ist interessant, weil ich befasse mich in letzter Zeit ein bisschen, oder was heißt befasst, ich habe mir jetzt mal ein bisschen was angeschaut über so christliche Sekten, sage ich mal, so Geheimbunde und Clubs im Mittelalter. Gibt es ein paar so Sachen. Und da gibt es so die Adamniter, das waren zum Beispiel so eine Sekte, die hat auch sehr frei sexuelles Leben geführt und die sind halt überall nackig und dumm, wie Adam und Eva halt. Das war so ein Ding. Ja, irgendwann sind sie verschwunden und dann gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Das ist ganz interessant. Und das sind aber alles christliche Sachen. Und auch so ein Beispiel, wenn wir jetzt über dieses Pokémon reden, das erinnert mich ein bisschen an so Grimm-Märchen. Und da hat sich ja früher auch keinen C angestoßen bei solchen Sachen, weißt? Also so diese ganzen christlichen Vereine, sage ich mal, die was dem Mittelalter gegeben haben, die waren ja auch recht arg, so jetzt wie diese ganze Crowley-Shit, die ganzen Aleister Crowley-Sachen. Und jetzt so in den letzten 300, 400 Jahren, 200 Jahren, also so in der Zeit, witzigerweise, wo der US-amerikanische Staat, der Moderne, entstanden ist, Sehen jetzt die Leute um einiges härter, kommt mir zuvor.
Ja, härter trifft es, glaube ich, auch gut. Ich weiß nicht, aber es ist mehr einfach dieses, glaube ich, was einfach dann so extrem geworden ist, gerade wenn es um das geht, ist dieses Aufschreien quasi noch. Also dieser Schock, der wo es das quasi mit sich nimmt. Und das wird aufgenommen und es wird aber nicht hinterfragt, wo quasi, warum wird schockiert. Oder das ist ja der Klassiker, wenn es um das geht, oder? Das ist wie wenn sie zwei Frauen auf der Bühne küssen. Ja, und die schreien, zwei Frauen küssen sie auf der Bühne, das geht ja gar nicht, was soll denn das, sind das die Werte, die was wir vermitteln wollen. Aber die Frage ist jetzt, kann es jeder, und sagt sie, aber warum haben sie es gemacht? Warum, was war der Gedanke dahinter? Was wollten sie damit bezwecken, ja? So, darf man natürlich auch nicht überlegen, hergehen und sagen, dass hinter allen diesen Sachen ein gewisser Meaning oder ein gewisser Sinn steht, ja? Der Ozzy Osbourne hat der Fledermaus in den Kopf verbissen, weil er damit irgendwas symbolisieren wollte. Er glaubt, das ist ein Gummifledermaus.
Ja.
Aber das erklärt trotzdem nicht, warum er diesen zwei Tauben im Kopf verbissen hat, bei diesem Meeting, ja? Aber um das geht's nicht. Der Punkt ist,
der Ozzy Osbourne hat viele Drogen genommen. Ich glaube, das ist eine gute Erklärung.
Der Ozzy. Aber drum, das ist ja auch so eine Symbolik, das Abbeißen dieser Fledermaus. Und die Leute sagen, ja, na, schau dir das an, was so in das, oder das sind die Werte, oder was quasi, bla bla bla, und so und so, und solche Sachen machen das. Aber wenn sie damit beschäftigt, kommst du drauf, nein, das war auch nur der fertigste Typ überhaupt, der was auf allem drauf hat, was sie in die 70er zum Finden gegeben hat, und der hat dieser scheiß Fledermaus in den Kopf verbissen. Ja. Okay, da müssen wir jetzt leider diesen christlichen Gutmenschen und weltverbesseren Verein in der 60er Jahren in Amerika danken, dafür, dass dieser Diskurs einfach in dieses Schwarz-Weiß-Denken gefallen ist.
Ja, ich sehe da schon ein Muster dahinter.
Ja, weil es immer von Amerika zu uns rumkommt.
Ja.
Und das ist das Problem. Und wir übernehmen dieses Denken.
Das stimmt.
Dieses Lagerdenken. Obwohl wir das eigentlich nicht so extrem haben bei uns. Wir sind nicht so gespalten wie die USA. Eigentlich. Aber dadurch, dass wir, glaube ich, dadurch wir immer dieses Gefühl und diesen Diskurs so übernehmen und nicht hergehen und sagen, okay, wir machen unseren eigenen Diskurs draus. Weil warum soll man nach den Werten von Amerika irgendwas diskutieren, weil wir alle wissen, dass die Leute so angeregt sind. Aber es passiert irgendwie trotzdem die ganze Zeit. Aber dem. Aber Pokémon ist trotzdem cool.
Wie kommt man von Robert Johnson zu Pokémon? Wir haben es euch wieder mal gezeigt.
Ja, Satan ist überall.
Der Teufel steckt im Allem.
Der Teufel steckt immer in. Das Pudels Kern ist Pikachu.
Schön gesagt. Ja. Aber ich würde sagen, machen wir jetzt den Deckel zu und schauen uns das Gulasch nochmal an.
Ja. Bin gespannt. Man probiert das ein bisschen so runterzubrechen, so ein bisschen so Teufel in der Popkultur.
Ja,
voll. Des 20. Jahrhunderts.
Also, ja, es ist interessant, also auf was für Sachen man da immer wieder kommt.
Ja, er schwebt mit.
Schwebt mit und es ist sehr irrational, die Angst vom Satan. Glaubst du an Satan? Bist du so ein Satanist?
Ich habe mal gelesen, dass Satanisten nicht an Satan glauben.
Lucifer, hey Lucifer.
Beelzebub. Lucifer. Nein, ich glaube nicht an den Teufel.
Ja.
Also, warum sollte man, oder?
Ich weiß nicht.
Das ist so irgendwie so für mich so total irrational. Warum sollte ich an was glauben, was nur schlimm ist für mich? Damit ich gut bin. Aber wenn ich nur gut bin, damit ich nicht in die Hölle komme, sollte ich dann in den Himmel kommen? Oder müsste das nicht irgendwas sein, was aus mir rauskommt, aus dem Grund, weil ich gut sein will und nicht, weil ich es nur tun will, damit ich nicht böse bin?
Mhm.
Oder?
Sie sind die unter Frage. Falschen Vorsätzen gehandelt.
Ja, also. Ja,
ja. Ja, das ist ein guter, das ist ein valid point. Jetzt werden wir einen Petrus fragen, wenn wir die Pearly Gates
hey, yo, Petrus,
öffnen. Aber ich und der Lukas sind ja so zwei mittelmäßige Gitarristen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich so mit Ketchup so ein Pentagramm am Boden zeichnen auf unseren nicht mehr so neuen Teppich und, weiß nicht, irgendwas köpfen. Und vielleicht wird es dann was.
Ne, vielleicht schaffen
wir es zwei. Also wenn wir dann in den nächsten drei Monaten ein Super Blues Album herausbringen, releasen, dann
werden wir trotzdem nur diesen Podcast machen müssen, weil wer macht heutzutage schon nur Blues?
Nein, und also wenn es funktioniert, dann habt ihr, wisst ihr es eh, hört so ein Blues-Album, wenn es rauskommt. Das heißt dann Der stille Blues. Das sind 12 Songs, wo nichts passiert.
Mhm. Classic.
Nur Atmo. Verfolgt uns auf alle anderen Kanälen, die es noch so gibt.
Yo.
Instagram,
TikTok, Facebook. TikTok. Den ganzen Social Media Stuff.
Schmafuß.
Genau.
Es hat mich sehr gefreut, ja, mich wieder auch. Mit dir zu sprechen. Lukas.
Michi.
War ein interessantes Thema.
Ja, schon. Also da kann man weiter zurückgehen, vielleicht wenn es irgendwen interessiert, so wir könnten auch über Satan einmal generell reden oder so ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Weil da gibt es sehr viele sehr extreme Sachen, die was passiert sind im Namen Gottes.
Luzifers.
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Also, ich glaube, jetzt bleibt uns nur noch eins zum Sagen, oder?
Stay classy.